Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, zusammen mit meiner Frau. Und dass es sogar noch der Weihnachtsgottesdienst ist, wo wir besondere Freude haben. Und deshalb ist mein Thema Mega-Freude. Mega-Freude. Gestern Abend waren wir allein, meine Frau und ich, und saßen da auf dem Sofa und haben tatsächlich versucht, miteinander ohne Piano Weihnachtslieder zu singen. Mega-Freude. War super schön. Und plötzlich läutet es, dann kommen drei Engel. Mega Freude. Drei Engel sind zu uns gekommen, haben uns besucht. Und wir haben so eine Freude gehabt, die haben so liebevoll und freundlich mit uns geredet. Dieses und jenes. Mega Freude. Super. Und da habe ich gedacht, Mega Freude ist wichtig für Weihnachten. Also die Engel, um ganz ehrlich zu sein, waren nicht direkt vom Himmel, sondern von irgendwo in der Nähe. Die kamen und wollten einfach lieb mit uns reden. Nett mit uns reden, ermutigend mit uns reden, gescheit mit uns reden, vernünftig mit uns reden, interessant mit uns zu reden. Das war super. Also, dann haben wir anschließend gerade nochmal Lieder gesungen. Also, das war schön. Und mega Freude. Gell, es ist ja schon so, dass das, was der Thomas vorgelesen hat, da kommt ja dann die Stelle, dass die Hirten, mit mega Freude, so steht es wirklich da, mit mega Freude rannten sie nach Bethlehem, mit mega Freude rannten sie nach Bethlehem, um das zu sehen, was ihnen verheißen wurde, war. Da ist also mega Freude, wir sind jetzt gestern nicht gerannt, wir sind gesessen auf dem Sofa, aber es war trotzdem mega Freude, sogar noch mehr mega Freude, rennen konnten wir nicht. Aber dann ist ja interessant, das wisst ihr wahrscheinlich, gell, alles, was ich hier sage, wisst ihr ja eigentlich alle schon. Also ich kann euch höchstens im besten Falle an etwas erinnern, was ihr vielleicht vergessen habt, aber auch vielleicht nicht vergessen habt. Jedenfalls mega Freude kam, als die Jünger am Ende der Karriere von Jesus beigewohnt haben bei seiner Himmelfahrt. Da rannten sie mit mega Freude in den Tempel. Mit mega Freude rannten sie zurück nach Jerusalem und gingen in den Tempel. Mega Freude. Ist das nicht interessant? Steht da, mega Freude. Außerordentliche, kann man auch sagen, außerordentliche Freude rannten sie zurück nach Jerusalem. Und der Paulus sagt, das muss ich auch den Leuten in Philippi sagen, deshalb hat er gesagt, ihr lieben Leute, freut euch. Freut euch mega. Seid ihr nicht so gewöhnt, aber so kann man es übersetzen. Freut euch, ich sage euch, freut euch mega. Und lasst eure Freundlichkeit kundtun, denn der Herr ist nicht fern, sondern da. Der Herr ist da. Mega Freude auch für die Leute in Philippi und auch für die Leute in Hunseswil. Mega Freude, der Herr ist da. Der Herr ist da. Er ist geboren, er ist für uns da, der Retter ist da. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, etwas Schlichtes, ganz Einfaches, aber ein bisschen mit Illustration. Wir sehen jetzt das Bild. Da kann ich auch. Da sehen das Bild und das wird uns begleiten. Das ist das Bild von einem berühmten Maler namens Rembrandt. Und er hat die Gestalt von Simeon und von Hanna und der Familie und Jesulein dargestellt. Das ist das Bild, das wir jetzt mal ein bisschen anschauen. Das ist wunderbar. Ich will keine Interpretation dieses Bildes geben. Freut euch einfach über diese Freude, die ausgedrückt wird auch durch dieses Bild. Ja? Das ist Simeon und Hanna. Ja. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völker. Doch über dich strahlt auf der Herr und seine Herrlichkeit, das wird das Stichwort sein, erscheint über dir. Ja. Finsternis bedeckt die Erde. Werdet Licht, habe ich mir Gedanken gemacht, wie wir denn Licht werden. Das heißt ja nicht leuchte, sondern ihr sollt Licht werden. Und da habe ich mir gedacht, einfach so, man muss ja immer wieder mal was Gescheites haben. Jetzt stellt euch vor, ihr seid in totaler Finsternis. In totaler Finsternis. Wie begegnen wir der Finsternis? Und wir haben Finsternis in vielfältiger Form. Ach du liebe Zeit, was ist für Dunkelheit, für Finsternis in unserer Welt? Fangen wir an mit meinem Leben, fangen wir an mit der Ehe, fangen wir an mit der Ehe, mit der Familie, mit Freunden, Finsternis, da, dort und dann gehen wir bis nach Jerusalem, dann gehen wir bis nach Hamas und so weiter. Finsternis, Dunkelheit, getrennt von Gott. Wir begegnen immer wieder Menschen, die leben in der Finsternis, ist überhaupt keine Frage. Die haben kein Licht. Also, wie begegne ich der Dunkelheit wie vertreibe ich die Dunkelheit? Und jetzt mache ich eine Illustration, die ihr alle, wiederum sage ich, die ihr alle schon kennt, aber ich mache es, weil es für mich bedeutsam ist. Finsternis bekämpfen wir nicht, indem wir die Finsternis bekämpfen, sondern immer ein Licht anzünden. Ich wollte es demonstrieren, aber wir sind in so einem hellen Raum, da kann man gar kein Finsternis machen. Aber die Demonstration ist absolut phänomenal. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen in einem dunklen Raum, absolute Finsternis. Wie vertreiben wir die Finsternis? Wir zünden ein Licht an, wir werden Licht. Und wir haben 100 Möglichkeiten. Ich habe jetzt einmal 5 mitgebracht. Und jetzt frage ich euch, wie können wir denn die Finsternis vertreiben, indem wir Licht werden? Ich stelle es mal daher. Jetzt habe ich nochmal 1. Die Finsternis wird nicht bekämpft, indem wir die Finsternis bekämpfen, sondern indem wir ein Licht anzünden und so Licht sind. Hier. Und jetzt laufe ich einmal hier durch unsere Familie. Was wäre denn ein Licht, das ihr anzündet, wenn Finsternis ist in eurem Leben, in eurer Nachbarschaft, in eurer Familie? Was wäre denn Licht anzünden, wo Finsternis vertrieben wird? Stichwort, was wäre Finsternis? Und was ist Licht? Ja, meine Frau weist mich wieder zurück, aber ich laufe ja durch die Gegend hier. Was ist ein Licht, das wir anzünden? Ja, ich frage mal meinen lieben Freund Lukas. Lukas, was wäre denn ein Licht, wo du anzündet würdest, wenn Dunkelheit da ist, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du Probleme hast mit Menschen, wenn Streit ist, wenn nicht Vergebung da ist und so weiter und so fort. Was wäre ein Licht, das du anzünden könntest? Denk mal drüber nach. Was wäre denn ein Licht? Ich will dich nicht drängen, aber was wäre denn ein Licht, das du anzündest, damit die Dunkelheit verschwindet? Wir tun normalerweise die Dunkelheit bekämpfen, das ist furchtbar. Die Dunkelheit wird bekämpft. Da wird gestritten, gestritten, Dunkelheit, Dunkelheit. Was wäre ein Licht, das wir anzünden? Wer hat eine Idee? Was wäre ein Licht?
Gottes Wort lesen.
Zum Beispiel Gottes Wort lesen, aber das sind viele Leute, um mit dem gar nicht viel anfangen können. Aber ist gut, Gottes Wort lesen. Was wäre ein anderes Licht? Sag's nochmal. Liebe schenken. Ein Licht der Liebe anzünden. Was wäre Liebe zum Beispiel? Konkret?
Hilfe in einer konkreten Situation, zum Beispiel zu essen geben, wo Hunger ist.
Ja, zum Beispiel, ja. Und was wäre im Alltag? Was wäre ein Licht, wo man anzündet? Überlegt mal.
Vergeben.
Vergeben ist ein wunderbares Licht. Wenn wir uns einüben in die unendliche Vergebungsbereitschaft. Licht, Licht. Es ist ja unglaublich, wie viel Dunkelheit da ist, wo nicht Vergebung da ist. Es ist eine unglaubliche Dunkelheit da, wo es keine Versöhnung gibt. Da jammern wir, da klagen wir, da schimpfen wir und die Dunkelheit wird immer schlimmer. Aber wo Vergebung da ist, wo Versöhnung da ist, da zünden wir ein Licht an. Wer hat noch eine Idee für ein ganz praktisches Licht anzünden? Heute zum Beispiel. Nochmal? Zeit schenken. Einem Menschen Zeit schenken und nicht schimpfen. Schenken, nicht schimpfen. Schenken und nicht schimpfen. Was schimpfen wir ja, wenn es uns nicht gut geht? Wenn wir Krach haben mit den Leuten, dann schimpfen wir. Schenken wir ihnen Zeit. Was könnte noch Licht sein? Ihr müsstet mindestens 12 Beispiele haben als Reservoir in der Sack, wo ihr könnt sagen, da kann ich ein Licht entzünden. Was haben wir noch für die Idee? Geduldig und nachsichtig sein. Ist das Licht anzünden. Nicht schimpfen, schenken. Was wäre noch ein Licht, wo man anzünden könnte?
Zuhören.
Hört das zu. Ohne immer wieder zurückgeben. Zuhören, zuhören. Ich habe mir Zeit, ich höre dir zu. Was wäre noch ein Licht anzünden? Zum Beispiel ganz praktisch helfen, da ist eine Notlage. Kann ich da helfen? Ja. Licht anzünden. Dunkelheit vergeht, Dunkelheit verschwindet. Ich sage es aus Überzeugung. Ich sage es aus Überzeugung. Die Dunkelheit verschwindet, wenn wir Lichter anzünden. Und ihr müsstet ein Repertoire haben von Lichtern, die ihr anzünden könnt. Noch ein Beispiel.
Jemand in die Arme nehmen.
Jemand in die Arme nehmen, wenn er es will. Ja, das wäre schön. Aber es ist wunderbar, was du sagst, es ist besser als auf den Arm nehmen. Lieber in die Arme nehmen. Danke, das ist ein wunderbares Bild. Ja, nicht auf den Arm, sondern in die Arme nehmen. Weiteres Licht. Wie ist das? Freude, was wäre eine Freude? Hast du eine Art Vorschlag? Gut, schön. Also, wie gesagt, wir können hier abbrechen. Denkt mal drüber nach, was ihr für ein Repertoire habt, wo ihr Licht anzünden könnt, wenn Dunkelheit da ist. Ein Besuch machen bei jemand, ja, ein Telefon geben für Menschen, freundlich sein zu den Menschen, eine gratis Klavierstunde geben, sehr schön. Eine gratis Klavierstunde geben, aber natürlich mit einem Schlagzeug, mit deinen beiden Füßen. Das macht einen riesen Unterschied. Ja. Also, Stichwort ist wunderbar, nicht schimpfen, sondern, was war's? Schenken. Schenken. Ich finde das wunderbar. Nicht schimpfen, sondern schenken. So, ich bin eigentlich schon fast im Wesentlichen durch, was ich machen wollte, aber ich habe noch ein paar Sachen, wo ich noch ergänzen möchte. Ja, mega Freude, mega Freude. Das mit dem Licht hat jetzt wunderbar geklappt. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten. Hier, Achtung, was lesen wir da? Die Herrlichkeit des Herrn. Ja, jetzt muss ich euch etwas Interessantes sagen. Und da darf ich Brigitte bitte, bereits mal das erste aufzukleben. Etwas, was ihr völlig noch nie gehört habt, aber es ist die reine Wahrheit. Wir reden ja immer von Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, dass der Name Jesus nirgendwo im Alten Testament auftaucht? Und ständig benutzen wir Jesus. Es taucht mal auf Immanuel und er wird einmal im Neuen Testament erwähnt, als ein Zitat, aber sonst nie mehr. Nochmal, ist mir wichtig. Der Name Jesus taucht nirgendwo auf im Alten Testament. Und trotzdem haben wir ihn jeden Tag in unserem Munde. Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus. Ich kann euch sagen, eine Überraschung. Der Name Jesus musste direkt, unmittelbar, spontan vom Himmel offenbart werden. Dem Josef. Und du musst ihm den Namen Jesus geben. Du musst ihm den Namen Jesus geben. Dann kam ein Engel zu Maria, getrennt von Josef, der das gar nicht hört. Du musst ihm den Namen Jesus geben. Ist das nicht komisch? Direkt eine himmlische Offenbarung, den Namen Jesus sollst du geben. Kein anderer. Jetzt tun wir mal was ankleben. Ja. Denn der Name Jesus hat ja der Engel damals nicht gesagt, sondern der Name, den der Engel gesagt hat, den die Eltern ihrem Baby geben müssen, der heißt Jehoshua. Jehoshua! Ich rufe es genauso laut wie der Engel. Du musst ihm den Namen Jehoshua geben. Das hat in ihrem Ohr getrönt, weil keiner in der Familie hieß Jesus. Und als sie in den Tempel gingen und er dargelegt wurde, da wurde ihm der Name Jeshua gegeben, der verheißen war. Ihr könnt alles daheim nachlesen, müsst ihr es glauben. Und das Jehoshua ist ja eine Offenbarung, die ist unglaublich. Denn in dem Namen Jehoshua, da steckt der Name Jahwes drin. Gott hat seinen Namen verlängert. Ihr könnt sehen, die ersten drei Buchstaben von Jehoshua sind die ersten drei Buchstaben von Jahwe. Gottes Name ist Jahwe. Das ist der Name, der dem Mose geoffenbart wurde. Mit welchem Namen soll ich zu meinen Leuten kommen? Mein Name ist Jahwe. Unter diesem Namen will ich bis in Ewigkeit bekannt werden und angerufen werden. Und jetzt kommt Jesus. Und dann sagt der Gott, dann sagt der Himmel, dann sagt der Engel, du musst ihm den Namen Jehoshua geben. Das heißt Jahwe und dann ein Verb, Shua, 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 Hilfe, Rettung, Erlösung. Das ist ein ganzer Satz, Jehoshua. Jehoshua ist ein ganzer Satz. Der lautet, Jahwe ist Rettung. Jahwe ist Heil. Jahwe ist Erlösung. Jahwe ist Hilfe. Und deshalb höre ich unzählige Male in den Evangelien und in der Apostelgeschichte und bei Paulus, in dem Namen Jehoshua, steh auf und wandle. In dem Namen Jehoshua ist unglaubliche Kraft. Und als er erhöht wurde zur Rechten Gottes, Philipper 2, Vers 9 bis 11, ihm wurde ein Name gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jehoshua alle Menschen sich beugen. Nicht Christus, nicht Kyrios. Christus heißt der Gesalbte, das ist die Berufsbezeichnung. Kyrios ist auch eine Berufsbezeichnung, das ist kein Name. Der einzige Name, der zählt, ist der Name Jehoshua. Und nun bitte ich euch, 2, 3 Mal, ich mache es miteinander, wir wollen den Namen des geborenen Kindleins miteinander aussprechen, als die Familie im 21. Jahrhundert, die sich zu diesem Jehoshua bekennt. Wir wollen gemeinsam sagen, Jehoshua, 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 lauter, Jehoshua, Jehoshua. Und da hört Jahwe. Jahwe, Gott, hört auf diesen Namen, Jehoshua, Gott ist Heil. Ist das nicht phänomenal? Die ganze Herrlichkeit Gottes ist in dem Namen Jehoshua. Die ganze Herrlichkeit, die ganze Kraft Gottes ist in dem Namen Jehoshua. Das ist die Riesenfreude, das ist die Megafreude in Jehoshua. Ihr dürft weiterhin Jesus sagen, aber ihr sollt von jetzt ab ganz klar wissen, der Name Jesus ist eine deutsche Transkription, in Deutsch, aber das Hebräische ist Jehoshua. Ich pressiere jetzt nicht. Es wäre schön, wir könnten anfangen, mehr und mehr im Namen von Jehoshua zu beten. Das ist eine magische Angelegenheit. Das ist der Name Gottes, der seinen Namen ergänzt. Er hat einen neuen Namen. Das, was er in Exodus 3, Vers 14, 15, 16, 17 dem Mose gesagt hat, sagt er uns jetzt, mein Name ist Jehoshua. Ich, Jahwe, bin in diesem Namen gegenwärtig. Wenn immer ihr den Namen Jehoshua erwähnt, dann bin ich da. Euch zur Hilfe, euch zur Erlösung, euch zur Rettung. Das ist ein ganzes kleines Sätzchen, Jehoshua. Gott hilft, Gott erlöst, Gott rettet. Da müssen wir mal durchschnaufen. Das ist auch sinnvoll. Und ihr wisst, dass Jahwe heißt, dass Jahwe schon heißt, ich bin immer da. Ich bin der Ewige. Ich bin der Ewige. Ich bin der Ich Bin. Das heißt, ich bin immer der, der hilft. Das kommt jetzt hinzu. Ich bin der immer hilft. Der immer für euch da ist, der immer Rettung bringt. Euer Retter ist geboren, Jehoshua. Ja, ich pressiere nicht, das muss sinken. Ja, das muss sinken in unser Bewusstsein. Könnt ihr euch mit dem ein bisschen beschäftigen? Ich bete. Jehoshua, hier bin ich in der Menschenfischergemeinde und wir staunen über Weihnachten. Wir haben schon manches gebetet und gesungen und jetzt wollen wir in der Erkenntnis deines wahren Namens, Jehoshua, wollen wir dir einfach danken und wir wollen dich loben und preisen. dass die ganze Herrlichkeit der Himmelswelt in deinem Namen steckt. Wir ehren dich als der große Jehoshua. Amen. Nochmal, Jehoshua. Sagen wir es nochmal, Jehoshua. So, ich habe natürlich nochmal was. So. Ich möchte euch über Hannah etwas erzählen. Das war ja die Prophetin. Und das ist ja das Bild, das wir hier sehen. Hannah im Tempel von Jerusalem, als Simeon das Kindlein auf den Arm nahm. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil das ist mir wichtig, dass ich das recht lese. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann mit Namen Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde. Ist das nicht wunderbar? Dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tage in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, es ging um den 8. Tag nach der Geburt, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus Jehoshua in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, im Frieden sterben. Thomas, es wäre super, wenn wir das auch alle könnten. Im Frieden sterben. Wieder Simeon. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht, die die ganze Welt erfahren wird. Ist ja unglaublich. Um die ganze Welt geht der Name Jehoshua. Um die ganze Welt. So klein, so zerbrechlich, so unscheinbar, insignifikant, hockt da in einer Krippe. Die ganze Welt betet Jehoshua an. Also, dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich sehr über seine Worte. Simon segnete sie. Und jetzt kommt, das ist mein Hauptgedanke. An diesem Tage hielt sich, jetzt kommt eine Überraschung, ihr lieben Leute. Ich muss lachen, Entschuldigung, aber ich muss wirklich lachen. Ich habe was rausgefunden, wo ich noch nie gedacht habe. An diesem Tage hielt sich auch die alte Prophetin Hannah im Tempel auf, eine Tochter von Phanuel aus dem Stamme Aser. Sie war jung verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von wie vielen Jahren? Niemand wisst. Sag's nochmal, Christine. Du bist super. Die war 84, genau wie ich. Ich möchte euch ein ganz kleines Bekenntnis sagen. Ich habe mich für diesen Text von der Hannah entschieden, als ich die 84 Jahre las. Ha, das ist mein Thema. Ich wollte sogar die ganze Predigt überschreiben, 84 Jahre. Ich bin, glaube ich, der Älteste hier. Ja. Nein. Ich bin schon der Älteste. Ist jemand älter als 84? Hand hoch. Ja. Wie alt bist du? Ja, du gehörst auch nur zur selben. Ja, ja. Also, mega Freude, dass ich die Hannah entdeckt habe mit 4 oder 85 Jahren. Damals hat man das nicht genau gewusst, wenn man geboren wurde. Also, mit 84 Jahren. Und wisst ihr, was von ihr gesagt wird? Ich tue es mit eigenen Worten sagen. Ihr könnt es nachlesen. Es kommt ja dann anschließend. Als sie da vorüberging, als der Simeon mit Maria und mit Josef und dem Kindlein zu tun hatte, da hörte sie im Tempel, wie sie Gott lobten. Da fing sie selber an zu loben und erzählte allen, die vorübergingen, da waren mehr Leute da als heute, und erzählte allen denen, die vorübergingen, von Jehoshua. So steht's. Ich wiederhole, das ist der Text. Sie ging so vorbei. Oh, das ist der Simeon. Oh, die loben Gott wegen diesem Hindlein mit dem Namen Jehoshua. Da will ich dann auch mal loben. Dann hat sie angefangen zu loben. Dann lobte sie auch. Und dann waren da viele Leute. Da hatte die Leute als alte Prophetin hatte gesagt, liebe Leute, ich will euch mal was erzählen von diesem Jehoshua. Ich bin eine Prophetin, ich kenne alle seine Verheißungen im Alten Testament. Die will ich euch jetzt vortragen. Und das will ich jetzt auch machen. Ist das nicht phänomenal? Das ist doch unglaublich. Als sie vorübergehen. Und deshalb wollen wir jetzt ganz schnell mal loben. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Amen. Amen. Halleluja, danke, das ist wunderbar. So denke ich mir, war das im Tempel. Ja, ja. Und wir können, sitzt jetzt ab und dann singen wir nochmal ein Lob, noch ein kleines Lob, wo wir alle kennen. Also mir ist das ganz wichtig. Wir können die Weihnachtsgeschichte nicht besser darstellen als unter dem Thema Megafreude wegen der Herrlichkeit, die sich offenbart hat in Jehoshua. Das ist der Hauptinhalt meiner Predigt. Wir könnten nicht besser Weihnachten feiern, wie wir es gestern Abend, meine Frau und ich, ganz nebenbei, habt ihr was bemerkt? Ich habe wieder meinen Ehering. Den hatte ich verloren. Wir haben gestern sehr, sehr bedächtig, freudevoll, meine Frau lehnte sich an mich oder ich an sie, weiß auch nicht ganz genau, und dann haben wir gesagt, dem Herr sei Lob und Dank. Der wurde verkleinert, weil durch meinen Unfall ist mein Finger etwas dünner geworden. Und da ist rausgefallen und ist zweimal im Wasser verschwunden, wurde aber wieder gefunden. Und jetzt singen wir noch mal eins. Was habe ich gesagt? Lobet und preiset. Danke, danke dem Herrn, denn er währt ewiglich. Amen, danke vielmal. Ich glaube, so hat es damals im Tempel geklungen. Ja, 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 ja. Ja. Jetzt habe ich 7 Strahlen. Keine Angst. 7 Strahlen der Herrlichkeit von Jehoshua im Alten Testament gefunden. Und das sind die 7 Strahlen, die die Hanna im Alten Testament gefunden hat und den Leuten erzählt hat, die vorübergingen. Und weil ich jetzt schon ein bisschen die Zeit verbraucht habe, will ich das jetzt etwas kürzer machen. Und zwar, ja, und zwar, liebe Leute, so wunderbar. Ja, hier muss ich doch mal drehen. So, hier, wo sind wir? Gut, zeigen diese Herrlichkeit. Und das ist die erforscht, sie hat das erforscht im Alten Testament, Herrlichkeitsstrahlen im Blick auf Jehoshua, Jehoshua. Und der ist im Alten Testament so noch gar nicht verheißen. Der musste unmittelbar, am Tage vor der Geburt, musste der offenbart werden von Gott. Ergänzung von Yahweh, ja, die Herrlichkeit, die Herrlichkeit, ja. Was habe ich hier aufgeschrieben? Ja, Herrlichkeit, mache da weiter. Ja. Ja, er ist von Ewigkeit her, von Ewigkeit her, hier. Er kommt aus der Ewigkeit. Ich lese euch die Stelle vor aus Micha. Micha 5,1. Du Bethlehem im Gebiet des Sippe Ephrat, sagt der Herr, du bist zwar eine ganz kleine Stadt, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung ist in fernster Vergangenheit. Und wisst ihr, was Jesus in seinem Abschiedsgebet in Johannes 17 zum letzten Vers sagt? Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Ist das nicht unglaublich? Die Liebe zwischen Vater und Sohn schon vor der Schöpfung. Da können wir uns schon auf ihn verlassen. Das ist solide Liebe, oder? Keine brüchige Liebe. Von Ewigkeit her. Das wollte ich hier sagen. Ich gehe zum Nächsten. Das haben wir eigentlich behandelt, das vom Licht. Aber ich lese es nochmal vor, nämlich in Jesaja Kapitel 9. Das Volk, Thomas hat so gelesen, ich lese es noch einmal, es ist schwer. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Oh ja, danke, Brigitte, wenn du das anklebst. damit er seht, dass die Strahlen so schön gemacht werden. Das ist gemeinsame Arbeit, Teamwork. Meine Frau hat das alles ausgeschnitten, aufgeschrieben. Ich habe ja so eine zittrige Hand, das könnt ihr ja auch meinem Hebräischen. Ich wollte es gar nicht im Hebräisch schreiben, weil ich so zitter, aber sie hat es wunderbar geschrieben. Nochmal, großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Aber jetzt sind sie fröhlich, wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln, wie nach einem Sieg, wenn die Beute wird. Denn uns ist ein Kind geboren. Und sein Name lautet, so steht zwar nicht da, aber das ergänze ich, und sein Name lautet wie? Jehoshua. Ist das nicht wunderbar? Ich gehe zum Nächsten. Er ist unser ewiger Friede. Er ist unser ewiger Friede. Ja. Und ich lese Jesaja 9, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft ausdehnen in Ewigkeit, den Frieden. Ich mache weiter. Ich tue nicht mehr so viel im Einzelnen. Nächste Sonnenstrahl. Er ist unser Schuldentilger. Er ist unser Schuldentilger. Zacharia 3, Vers 8. Diese Stelle ist uns meistens nicht so bekannt, aber hier lese ich es vor. Da heißt nämlich, ich werde, Offenbarung, ich werde einen Mann aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen, der mir in besonderer Weise dienen wird. Er sagt, ich habe da einen Stein hingelegt. Auf diesem Stein sind 7 Augen. Das heißt, Gott ist immer geil, Gott ist immer präsent. 7 Augen. Ich, der allmächtige Gott, werde auf ihn persönlich eine Inschrift einmeißeln. Eine Inschrift einmeißeln. Zurück. Ist es noch da? Ist gut? Nein. No. Und die Inschrift lautet, dass ich an einem einzigen Tag, hört gut zu, dass ich an einem einzigen Tag die Schuld tilgen werde, dass ich an einem einzigen Tag die Schuld tilgen werde. Wenn diese Zeit gekommen ist, und sie ist gekommen, ihr Lieben, werdet ihr euch gegenseitig einladen. Ihr werdet in Frieden und Sicherheit über den Zweigen eurer Feigenbäume und Weinstöcke beieinander sitzen und einen guten Wein trinken, steht zwar nicht da, das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ist das nicht wunderbar, Nolde? Man sitzt zusammen und trinkt und isst und freut sich. Weil die Schuld... Schatz, nicht in Ordnung? Ah, ich schaue immer wieder auf meine Frau, dass ich so auf Jesus, auf Jehoshua schaue. Und dann doch eine Stelle von Paulus, der ist ein wunderbarer Beschreibung. Kolosser 2,14. Gott hat den Schuldschein an das Kreuz genagelt. Mehr müssen wir uns nicht merken. Er hat den Schuldschein an das Kreuz genagelt. Und damit sind die Schulden ungültig. Er hat es vernichtet. Er hat es vernichtet. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Ja, es ist eine wunderbare Botschaft. Ich habe ja noch manches gefunden. Er ist der große Erbarmer. Brigitte, du musst schwer schaffen. Erbarmer, Erbarmer. Ich will auch mit dir erbarmen sein. Langsam, langsam. Gott, Brigitte?
Ja,
Gott. Sonst... Gib mir einen Box. Ist gut? Wie sieht es aus? Gut? Dann ermutigt sie mal. Zwischenbeifall, wie sie es macht. Bravo, bravo. Er ist unser Erbarmer. Jesaja 42, das kennt ihr, aber das steht schon im Alten Testament. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen. Und den klimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Was ist das für bedeutsam für unser Leben? Wir sind ja viele glimmende Töchte. Töchte. Und wir sind wirklich, wirklich Leute, die geknickt sind. Ich kann gar nicht zählen, wie viel Mal ich geknickt war. Unzählig. Ich kenne jetzt ein paar Namen von euch, das tut mir gut. Ich sage das mal auch im Lukas. Lukas, du hast hier einen Mann vor dir stehen, der sehr viel geknickt war. Er hat mich nicht gebrochen. Er hat mich wieder aufgerichtet. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Er richtet uns auf. Er verurteilt nicht. Er verdammt nicht. Er ist ein Gott, der Wunder tut, der heilend, der heilt. Jehoshua. Ja. Oder wenn er sagt, kommet her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Erbarmer. Und eine wunderbare Erbarmungsgeschichte möchte ich unbedingt noch bringen, auch wenn die Zeit knapp ist. Auch das, wo ihr völlig noch nie gedacht habt, wo wir Jesu Erbarmen geradezu vollkommen erleben. Jesus, Jehoshua, hängt am Kreuz. Er hat nur Gutes getan. Er hat sich keiner Sünde schuldig gemacht. Er hat immer die Menschen geliebt. Er war eine Ausgeburt von Liebe und Erbarmen. Dann hängt er 6 Stunden am Kreuz. Von morgens 9 bis nachmittags 3. Ist alles in der Schrift vermerkt. Man schreit ihn an, man spottet, man verurteilt, man spottet über ihn, man spuckt ihn an. 6 lange Stunden. Einen, der sich keiner Schuld bewusst ist. Und wisst ihr, wie Jesus reagiert hat? 8 kleine Verslein. In 6 Stunden von unglaublicher Brutalität. Das war ein Volksauslauf, ohne Gleiche. 8 kleine Verslein hat er gesagt. Jehoshua, Herrlichkeit Gottes. 8 kleine Worte, die man in 30 Sekunden lesen kann. 6 Stunden, Martyrium ohne Gleiche, von einem Schuldlosen. Was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Es ist fast respektlos, wenn ich das so sage, aber so steht es geschrieben. Jehoshua, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. 30 Sekunden für alle 8. 6 Stunden brutales Martyrium. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Maria, das ist dein Sohn. Sohn, das ist deine Mutter. Nur ein Wort mich dürstet. Dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich habe jetzt eins vergessen, es spielt keine Rolle. Meine lieben Geschwister, wisst ihr, was ich Zentrales für mich von diesem barmherzigen Jesus lerne? Ist mal aufgegangen. Wenn mich jemand anklagt, dann gebe ich zurück. Wenn mich jemand verurteilt, dann gebe ich zurück. Wenn jemand böse mit mir umgeht, werde ich auch böse. Ich habe gelernt, auf Gott zu vertrauen und nicht zurückzugeben. Im Englischen heißt es retaliate. Ich gebe nicht zurück. Ich gebe nicht die Verurteilung zurück. Ich klage nicht an. Ich verteidige mich nicht. Das ist mein wichtiges Wort. Keine Selbstverteidigung. Keine Selbstverteidigung. Obwohl ich Recht habe, manchmal, aber das ist einmal unter 100, da habe ich mal Recht. Ich verteidige mich nicht. Ist das nicht unglaublich? Dieses Erbarmen, er überlässt es seinem himmlischen Vater. Bis zum letzten Atemzug ist er für die Menschen und nicht gegen sie. Er reagiert nicht. Haben wir das verstanden? Das ist mal wichtig. Er reagiert nicht auf alle Anklagen. Und jetzt müsstet ihr eigentlich lesen, ich möchte euch das mal vorlesen von Josephus. Der berichtet ja solche Kreuzigungsszene. Das ist ein Gebrüll ohne Gleiche. Denn unglaubliche Schmerzen der Gehängten, die ja dort auch gehängt waren, da hat man geflucht, da hat man gelästert, da hat man verhöhnt, Da hat man ausgerufen. Das war ein unglaublicher Lärm. Und alle haben sich verteidigt. Aber ich bin im Unrecht hier und so weiter und so fort. Josephus beschreibt diese Szene, das ist unglaublich. Und da kommt dieser Jesus. Vater, in deine Hände befehle ich mich. Das reicht ihm aus. Also mich lehrt es, ich will jetzt nicht zu lange machen, aber es ist mir sehr wichtig, dass mir wichtig wurde. Ich habe gelernt. Ich will nicht einfach immer zurückgeben. Mich immer wieder verteidigen. Ich habe doch auch recht. Das wollte ich sagen. Jetzt kommen wir fast schon zum Ende. Er ist ein Erbarmer. Ach, es gibt ja noch wunderbare andere Strahlen. Aber jetzt komme ich noch, was er noch herausgefunden hat. Das alles hat die Hanna herausgefunden. Dann, er ist der Hirte. Er ist der Hirte. Das Nächste. Das müssen wir schon noch lesen. Das hat sie auch herausgefunden. Er ist unser Hirte. Und zwar Jesaja 40, 9. Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden, Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut und scheue dich nicht. Jetzt kommt's. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Im Alten Testament, 800 Jahre vor Christus, ist das verheißen. Und dann kommen die berühmten Reden von Jesus, ich bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Und dann kommt dieser wunderbare, ewig gültige Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grüner Au und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickelt meine Seele und führet mich auf rechter Straße. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Du bereitest mir sogar einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir den Becher voll ein. Nur Gutes, ist Achtung, letzter Vers. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein ganzes Leben lang. Und ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich will. Kann ich nur kurze Episode erzählen? Wir waren bei Hubplant. Bei Hubplant. Kennen wir völlig alle. Essen kann ich nicht so empfehlen. Wir wollten ein Festessen essen. Wir haben gesagt, Hubplant inmitten der Blumen und so weiter. Da können wir, wir haben irgendwas gefeiert, ich weiß nicht mehr was. Wir haben so viele Feste, meine Frau und ich. Da sagen wir, meine Frau wollte zu Hubplant. Ich habe gesagt, wenn du gern zu Hubplant gehst, gehen wir zu Hubplant. Ich hatte einen Verdacht, aber habe nichts gesagt. War beim Hubplant. Und ich kann euch sagen, das war alles Witsch. Und zwar schon etwas kühl, um nicht zu sagen kalt. Da haben wir da also gedickt, Essen, feines Essen, aber Witsch. Warum erzähle ich das? Dann kam eine Frau auf uns zu. Ganz kurz gesagt, sie hat gesagt, Sie sind doch der Herr Kimmler. Und ich sage, ja, schon seit langer Zeit. Da hat sie gesagt, vor 20 Jahren haben Sie bei der Reformierten Kirche einen Vortrag gehalten über den guten Hirten. Das habe ich nie vergessen und hat mein Leben total verändert. Gell, Schatzle, so war's. Ich war sehr gerührt. Nach 20 Jahren erinnert sie sich, obwohl ich jetzt alt aussehe und nicht mehr so frisch und bunter wie vorher, hat sie mich noch erkannt und kam auf unseren Tisch und hat gesagt, Herr Kemmler, ich bin Ihnen unendlich dankbar, hat mein Leben verändert. Der gute Hirte. Ich könnte noch ein Beispiel bringen. Ach Thomas, ich bin ja nur einmal da. Ja, wir haben ja muslimische Freunde. Er war ja schon 1, 2, 3 Mal da. Der hat 2 wunderbare Töchter. Dann schreibt mir doch das vor einigen Tagen, lieber Dieter, ich habe keine Großeltern, die Vaterseite überhaupt nicht, die Mutterseite, eine alte Frau irgendwo in der Türkei, Wir haben keine Beziehung. Ich habe keine Großeltern. Ich will, dass du mein Großvater bist. Dann hat meine Frau ein sehr schönes Lämmlein. Lämmlein. Da ist meine Frau super. Die hat so viel Unrat in ihrem Haushalt und findet dann immer Schätze. Und da fand sie ein schönes Lämmlein. Weil der David, der Herr ist mein Hirte, ist ein Prophet im Islam. Den kennen sie, ja, im Islam, der David. Das war die Verbindung. Jetzt hat sie sich natürlich sehr gefreut und ich mich auch. Der gute Hirte, der gute Hirte. Der gilt für alle. Ob Moslem oder Hindu oder Schweizer, spielt gar keine Rolle. Ich bringe euch so viele Sachen, ihr vergesst ja wieder die Hälfte. Wenn ihr das eine könnt erinnern, Jesus ist der Jehoshua. Und der Jehoshua ist unser großer Erbarmer. Und er ist das wunderbare Licht in unserer Dunkelheit. Das dürfen wir fest glauben, das wollen wir festhalten. Aber ich glaube, ich habe noch einen herrlich. Habe ich noch eins? Ah, oh, das ist ja der Höhepunkt, Entschuldigung. Also, Entschuldigung, Thomas. Er ist auch der Erbauer seines Tempels. Und das muss ich vorlesen und dann bin ich fertig. Er ist der Erbauer seines Tempels. Und das habe ich rausgefunden. Und all diese Sachen hat die gute Hanna den Leuten erzählt, die vorübergingen. Zacharia. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Da steht immer Jahwe. Der Herr ist immer Jahwe. Ein Mann wird aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen, unter dessen Herrschaft das Land wieder aufblühen wird. Er ist es, der meinen Tempel aufbauen wird. 13, ja, er wird bauen. Und jetzt muss ich euch erinnern an die Szene von Johannes 2 im Tempel. Die führenden Männer der Juden stellten Jesus darauf zur Rede, Jehoshua zur Rede, woher nimmst du dir das Recht, die Leute hinauszuwerfen? Wenn du dabei im Auftrag Gottes handelst, dann musst du uns einen eindeutigen Beweis dafür geben. Jehoshua antwortete, auch wieder unglaubliche Sache, die müssen wir uns erinnern an Weihnachten. Zerstört diesen Tempel. In 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was? Riefen sie. 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst das in 3 Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. Jetzt kommt der Höhepunkt. Paulus schreibt in 1. Korinther 6, 19. Habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Liebe Geschwister, so wie wir da sind, als Gruppe und als Einzelne, die Vollendung der Menschwerdung ist, dass wir ein Tempel Jahwes sein dürfen. Jehoshua wohnt in uns. Und sein Geist wird uns prägen. Wir haben nur zu sagen, Jehoshua, ich bitte dich, verändere du mich in dein Wesen. Jehoshua, verändere mich in dein Wesen. Wir können mit unserem Körper Gott Ehre erweisen. Ich will das abschließen mit einem Lied, wo alles drinsteht, was ich jetzt gesagt habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Thomas jetzt aufspringt. Und dann singen wir, O Heiland, reiß den Himmel auf. Sogar Plural. O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab, herab vom Himmel lauf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel führt. Das wollen wir jetzt singen. Das sind 4 Verse. O Heiland, reiß den Himmel, dem Vaterland. Amen. Danke, Jehoshua. Sagen wir noch einmal. Danke, Jehoshua. Danke, Jehoshua. Amen.